Gottes heiliges Wort für die Predigt heute steht im Evangelium nach St. Markus im 3. Kapitel. Es kamen Jesu Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn, und sie sprachen zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen, und sprach: Siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wenn wir Christen heute gefragt werden, wer denn die wichtigsten Menschen für uns sind, dann wird die Mehrheit von uns antworten: Meine Familie, meine Frau, mein Mann, meine Kinder, ja auch meine Eltern und Geschwister und dann auch noch die entferntere Verwandtschaft. Manchmal gehört auch die Schwiegermutter dazu. Natürlich gibt es im Laufe unserer Biografie Verschiebungen. Ich erinnere mich daran, als ich zur Studentenzeit in Düsseldorf studierte. Ich wohnte da in einer sehr netten Wohngemeinschaft. Und ich fand, das war sowas wie Familie. Nur anders, denn wir alle brachten unsere unterschiedlichen Prägungen mit. Und es mischte sich dann in dieser WG auf manchmal ganz spannende Weise. Und so geht es sicher auch heute vielen Studierenden, die erstmals von zu Hause weg sind. Damals sagte ich dann sonntags abends beim Abschied von meinen Eltern schon mal: Ich fahre jetzt nach Hause. Allerdings habe ich das dann einsetzende leichte Schlucken noch vor Augen. Und heute, wenn meine erwachsenen Kinder sich so verabschieden, dann weiß ich das und kann es sehr gut nachfühlen, so sehr ich mich auch über die neu gewonnene Freiheit der Aufbrechenden freuen kann. Aber auf die Länge des Lebens behält die Familie doch für die meisten von uns eine ganz zentrale Bedeutung. Familie, das ist der vertraute Ort, der uns geprägt hat. Nach dem Grundgesetz ist in unserem Staat die Familie die Keimzelle allen sozialen Miteinanders und steht unter besonderem Schutz. Und das war im alten Orient, eben auch zur Zeit Jesu, nicht anders. Familienzusammenhalt über Generationen hinweg, das schuf Identität. Und darum ist die Haltung, die Jesus gegenüber seiner leiblichen Familie in unserem Text einnimmt, total provozierend. Und um das zu verdeutlichen, führe ich uns nochmal den Abschnitt aus dem Markus-Evangelium ein wenig vor Augen. Da ist Jesus zu Gast in einem Haus und ganze Scharen von Menschen haben sich um ihn herum gedrängt. Er spricht vom Glauben. Er spricht darüber, wie wir Menschen leben sollen und worauf wir hoffen dürfen. Ja, er hat Redeautorität. Er hat etwas zu sagen. Er hat auch ein besonderes Charisma. Er strahlt etwas aus, was die Menschen fasziniert. Aber, und das besonders auch in unserem Text, er polarisiert auch. Die einen hängen an seinen Lippen und sind bereit, ihr Leben seinetwegen umzukrempeln, und andere halten ihn für anmaßend, halten ihn für etwas hochnäsig. Und manche reagieren auf ihn sogar aggressiv. Der Familie Jesu ist beides sehr unangenehm. Sie will einfach nur ein Quantum Normalität. Komm zu uns, komm dahin, wo du hingehörst. Aber weil sie erst gar nicht an ihn herankommen, wegen des Getümmels im Hause, sozusagen durchaus wörtlich, wegen seines Sendungsbewusstseins, aber natürlich auch im übertragenen Sinne, weil seine Familie nicht an ihn herankommt, schicken sie andere vor. Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und Jesu Gegenfrage kommt dann ein wenig barsch daher. Wer ist meine Mutter? Und wer sind denn meine Schwestern und meine Brüder? In dem Hause wird es ganz still. Alle sind peinlich berührt. Sie ahnen, wie sich Jesu Angehörige jetzt fühlen müssen, wie die schwanken zwischen Empörung und Verletzung. Und ein anderes Wort schwingt schon mit, das Jesus später sagen wird. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgung und dann später in der zukünftigen Welt im ewigen Leben. Jesus wird durch diese Aussage selbst zum Prototyp seiner Verheißung. Ich kann es auch theologisch aussprechen. Seine Verheißung erfüllt sich in seiner Person. Er schaut um sich. Er sieht in die Gesichter einer jeden und eines jeden Einzelnen und dann sagt er, ihr alle seid meine Brüder und meine Mütter. Und wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Ihr alle ohne Ausnahme. Ihr, die ihr heute gekommen seid mit eurem starken oder auch mit eurem schwachen Glauben. Ihr, die ihr von Kindesbeinen an in die Kirche geht, genauso wie ihr, die ihr vielleicht versuchsweise heute mal da seid, um zu hören und zu sehen, ob hier Halt und Lebensvergewisserung zu finden ist. Und eventuell auch etwas anderes zu finden ist, als alle Welt ohnehin verspricht. Jesus fragt nicht nach unseren persönlichen Voraussetzungen, sondern wir alle sind für ihn Schwestern und Brüder und Mütter und Väter des Herrn und Heilandes. Und wir sollen so geschwisterlich auch miteinander umgehen, indem wir zum Beispiel Gott im Gebet als unseren Vater ansprechen. Dann wissen wir uns auch an eine Familie gebunden oder einer Familie zugewiesen, die unsere biologische Familie zwar durchaus einschließt, aber zugleich viel weiter darüber hinausgeht. Das soll unsere Herkunftsfamilie nicht abwerten. Aber es soll einschließen den Nachbarn und die Arbeitskolleginnen. Es soll einschließen den Notleidenden und den Armen und der, der Hilfe bedarf. Und wenn wir unsere Kinder zur heiligen Taufe bringen, dann betten wir sie in diese große Familie Gottes ein. Dann betten wir die Täuflinge ein in die große weltumspannende Familie und ihre christliche Loyalität. Und darum wohnt in dieser großen Familie eine Utopie, nämlich die Utopie, ein Band der Gerechtigkeit und des Friedens zu sein. Und von dieser Utopie sprechen wir, wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und indem wir so beten, steht für uns fest, dass wir uns selbst für Gerechtigkeit und für Frieden einsetzen wollen. Liebe Brüder und Schwestern, heute Morgen hier im Gottesdienst, damit sind wir beim Thema, was denn Jesus unter dem Willen Gottes versteht, nachdem wir unser Handeln ausrichten sollen. Wir können ruhig fragen und nachdenken, welche Ethik erfolgt aus dem Glauben an Jesus Christus? Den Impuls Jesu, nämlich wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Diesem Impuls höre ich zugleich auch einen diakonischen Impuls. Jede Gemeinschaft mit Gott führt zum Nächsten und sucht danach, was ihm dient. Und darum kann Kirche als Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern auch nicht sein, ohne denen zu helfen, die Unterstützung brauchen. Gemeinde und Kirche kann es nicht ertragen, dass es Menschen schlecht geht und sie ohne Hoffnung bleiben. Und darum betet sie für die Notleidenden und erhebt zugleich Einspruch gegen ungleiche Chancen und gegen andere Ungerechtigkeiten. Kirche ist in Gemeinschaft mit Gott, wenn sie seine Liebe weitergibt. Und von dieser Liebe heißt es im 1. Korintherbrief, im sogenannten Hohen Lied der Liebe: Diese Liebe freue sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freue sich aber der Wahrheit. Ja, diese Liebe ist langmütig, selbstlos und sie sucht nicht das Ihre. So ein hoher Maßstab an christlicher Ethik, der provoziert in mir selbstkritische Fragen. Vielleicht suche ich ja doch insgeheim das Meine und bleibe lieber schön so ein bisschen unter uns in der Familie oder im trauten Kreise der verbundenen Gemeindeglieder. Sind wir denn, die wir dankbar sind, von Jesus als seine Schwestern und Brüder wertgeachtet zu sein, sind wir nicht gleichzeitig auch diejenigen, die ihn wie seine leiblichen Schwestern und Brüder zu vereinnahmen suchen, als nämlich jemanden, der in allererster Linie zu ihnen gehört und erst in zweiter Linie zu den anderen da draußen? Sind wir, die wir uns eigentlich als drinnen wähnen, sind wir nicht dann unversehens in Wahrheit draußen? Sind diejenigen, für deren Wohl wir uns auch politisch einsetzen und deren Bedürftigkeit wir in den Einrichtungen der Diakonie abzuhelfen suchen, für uns wirklich im geistlichen Sinne Schwestern und Brüder? Oder sind sie nicht manchmal ganz ehrlich Kunden oder Klienten? Betrachten wir sie lediglich als Empfänger unserer Wohltätigkeit oder begegnen wir einander auf Augenhöhe? Sehen wir in ihnen solche, von denen wir auch selber etwas empfangen, weil Christus schon längst bei und in ihnen ist und darum die Gemeinschaft mit diesen konkreten Nächsten zu Gott, dem Vater, führt? Es mag sein, dass wir, die wir von Kindesbeinen an dazugehören, uns bei diesen Fragen mit unseren vielen Wenns und Abers und unserer insgeheimen Selbstgewissheit, dass wir uns dann unangenehm ertappt fühlen. Und andererseits mag es auch sein, dass wir, die wir erst einmal versuchsweise hier sind, das Gefühl haben, dass der christliche Glaube einem doch ganz schön viel abfordern kann. Andererseits wissen wir und glauben wir, dass ohne Jesus uns nach diesen jeweiligen Voraussetzungen niemand fragt. Wir sind miteinander von Jesus gemeint und wir sind angesprochen als seine Brüder und Schwestern, als seine Familie, als seine Gemeinde. Schon als Jugendlicher hat mich Frère Roger Schütz, der Gründer der ökumenischen Bruderschaft von Thésée, ein wenig fasziniert. Dieser hat einmal etwas gesagt, und ich habe es neulich in einem seiner Taschenbücher ein bisschen nachgeblättert. Es ist also noch nachlesbar, was er gesagt hat. Und ich finde es als wirklich sehr entlastend, ja schon befreiend. Und zwar schreibt er: Lebe das, was du vom Evangelium verstanden hast. Und wenn es noch so wenig ist, aber lebe es. Amen.